Hier ist die Sendung Grenzenlos vom Juli 2009. Unsere Themen heute: Teil eines Vortrages von Egon Schweiger, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Landesverbandes Sinti Roma und Angestellter im Romnocare in Mannheim, mit dem Thema: Braucht Mannheim ein Büro und eine Antidiskriminierungsrichtlinie? Des Weiteren ein Vortrag und eine Stellungnahme und Untersuchung zum Thema zu Zwangssterilisationen von damals bis heute und einige Termine.
Unser Thema heute: Zwangssterilisationen. Zwangssterilisationen gibt es auch noch heute in der Bundesrepublik. Das im Dritten Reich eingeführte Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, das 1933 eingeführt wurde, gibt es bis heute. Es soll aber offiziell nicht mehr angewendet werden, so wie lässt die Theorie. Dieses Gesetz, sowie viele andere Gesetze des Dritten Reiches, besteht deshalb fort, weil das Deutsche Reich bis heute fortbesteht. So urteilt das Bundesverfassungsgericht.
In wissenschaftlichen Erörterungen ist die Tatsache, dass nur die Wehrmacht und nicht die Regierung bedingungslos kapituliert hat, lediglich als Beweis für die Kontinuität eines einheitlichen Deutschland gewertet worden. Die Alliierten haben danach die Staatsgewalt in Deutschland Kraft eigenen Okkupationsrechtes, nicht Kraftübertragung durch eine deutsche Regierung ausgeübt. Die Staatsgewalt der später neu gebildeten deutschen Regierungsorgane stellt die ursprünglich deutsche Staatsgewalt dar, die mit dem Zurücktreten der Okkupationsgewalt wieder frei geworden ist.
Und noch deutlicher wird der Fortbestand des Deutschen Reiches sichtbar in folgender Erklärung des Bundesverfassungsgerichts zum Fortbestehen von Verträgen des sogenannten Dritten Reiches.
Die Annahme eines solchen Rechtsbestandes gegenseitiger Rechtsbeziehungen setzt voraus, dass das Deutsche Reich als Partner eines solchen Rechtsverhältnisses über den 8. Mai 1945 hinaus fortbestanden hat. Eine Rechtsauffassung, von der das Bundesverfassungsgericht ausgegangen ist. Die rechtliche Struktur des staatlichen Partners hat sich freilich grundlegend gewandelt. Die Gewaltherrschaft brach zusammen. Das änderte aber nach herrschender und auch vom Gericht geteilter Auffassung nichts am Fortbestand des Deutschen Reichs und daher auch nichts am Fortbestand der von ihm geschlossenen internationalen Verträge.
Man wollte also 1945, nach dem Ende des Dritten Reiches, keinesfalls einen Neuanfang, sondern man verstand sich damals wie heute als das weiter existierende Deutsche Reich. Der einzige Unterschied ist, dass wir nun eine Demokratie sind und keine Diktatur mehr. Sämtliche Parteien, auch sämtliche Hitlerparteien, existieren nach 1945 weiter, mit Ausnahme der NSDAP. So gründeten sich vor allem drei Hitlerparteien neu. Aus der Zentrumspartei wurde die CDU, die Bayerische Volkspartei wandelte sich zur CSU und aus der Liberalen Partei Deutschlands wurde die FDP. Nur die SPD und die KPD hießen auch noch nach dem Dritten Reich genauso wie vor dem Dritten Reich. Und als wäre nichts gewesen, kamen auch die neu gegründeten Parteien, die unter anderem Namen eifrig Sieg Heil geschrien hatten, gleich nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland wieder an die Macht. Der Fortbestand des Deutschen Reiches unter neuem Namen war gesichert. 1933 wurde das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses eingeführt, gleich nachdem die konservativen Parteien Hitler zum Führer gemacht hatten. Und an diesem Gedankengut hält man in der CDU noch bis heute fest. So ist im Kommentar des Innenministeriums vom 7. April 2009 zum transsexuellen Gesetz, der unter der Federführung der CDU und Wolfgang Schäuble entstanden ist, Folgendes zu lesen:
Weiterhin wird die dauernde Fortpflanzungsunfähigkeit des Betroffenen gefordert, jedoch ausnahmsweise nur insoweit, wie die dafür notwendige medizinische Behandlung keine Gefahr für das Leben oder einer schweren dauerhaften Gesundheitsbeeinträchtigung des Antragstellers darstellt. Gleichwohl kann auf die grundsätzliche Bedingung dauernder Fortpflanzungsunfähigkeit nicht verzichtet werden.
Das bis heute gültige Transsexuellengesetz enthält nach wie vor den Zwang zur Fortpflanzungsunfähigkeit für transsexuelle Menschen. Die Grünen und die Linke kämpfen für die Rechte transsexueller Menschen, die CDU-CSU dagegen hält an Zwangskastrationen und Zwangssterilisationen für transsexuelle Menschen fest. Wie ihr leicht feststellen könnt, Der Name der einstigen Hitlerpartei mag sich vielleicht von Zentrumspartei in CDU geändert haben, aber der Geist bleibt. Wobei dies ja erschreckenderweise auch im Sinne des Bundesverfassungsgerichtes ist, wie ihr anfänglich vernommen habt. Doch um gleich ein Missverständnis auszuräumen. Zwar gab es Zwangssterilisationen in Deutschland per Gesetz erst seit 1933, doch sind sie keine Erfindung des Naziregimes. Zwangssterilisationen sind eng verbunden mit dem Rassengedanken und dem Begriff Volksgesundheit. Um ein Volk gesund zu halten, wollte man die sogenannten Kranken aussortieren und sie zwangssterilisieren, um den Genpool des Volkes nicht zu verunreinigen. Darüber dachte man bereits lange vor den Nazis nach. Bereits im Kaiserreich, noch vor der Weimarer Republik und im Dritten Reich, machte man in Deutschland hierzu Überlegungen. Die folgenden O-Töne stammen aus einem Interview der Wüstenwelle Tübingen bzw. der Autorin Silke Bauer mit dem Historiker Udo Engbring-Romang.
Es gibt ja eben eine lange Vorlaufphase, die ja nicht nur in der Weimarer Republik zu beobachten ist, sondern eigentlich schon im Kaiserreich beginnt. Sie geht also aus der westlichen Welt hervor und man findet ja Beispiele für Rassenkunde, Rassenlehre sowohl in Amerika als auch in England als auch in Schweden. Überall eigentlich in der westlichen Welt wird dies propagiert und nicht zu vergessen auch in der Sowjetunion.
Interessanterweise ist nicht Deutschland, sondern die USA der erste Staat, in welchem es Zwangssterilisationen zur Rassenreinhaltung gab. So wurde bereits 1896 im Bundesstaat Connecticut ein gesetzliches Heiratsverbot für Epileptiker, Schwachsinnige und Geistesschwache erlassen. Später wurde es mit Zwangssterilisationen verbunden. Daraufhin sollen geschätzte 100.000 Menschen im Rahmen dieses Programms sterilisiert worden sein, häufig ohne Information über die Folgen des Eingriffs. 1907 wurden in Indiana erstmals Zwangssterilisationen aus Gründen der Rassenhygiene gesetzlich erlaubt. Weitere 32 US-Bundesstaaten erließen ähnliche Gesetze. Daraufhin wurden rund 60.000 US-Bürger sterilisiert, besonders viele davon in Kalifornien. Nach dem Ersten Weltkrieg 1921 fand in New York der zweite internationale Eugenikongress statt. Die Organisatoren und Honorarpräsidenten Alexander Graham Bell strebten Gesetze an, die die Ausweitung von defekten Rassen verhindern sollten. Der Eugenikerbund Eugenics Record Office hatte zahlreiche Mitglieder, von denen einige auch in Deutschland bekannt und hochgeachtet waren. Darunter der Leiter Harry Laughlin, Charles Davenport und Lothrop Stoddard. Letzterer lernte Adolf Hitler persönlich kennen und unterstützte dessen Rassenwahn. Dabei hatte aber Eugenik nicht unbedingt etwas mit Rassenwahn zu tun. Die meisten Eugeniker waren gar keine Rassisten, sondern eher Gesundheitsapostel, denen es in erster Linie um die Volksgesundheit ging. Hierzu nochmals Udo Engbring-Romang im Interview mit der Wüstenwelle Tübingen.
Eugenik zielt ja darauf ab, den sogenannten Volkskörper gesund zu halten. Das heißt im Einzelfall auch diejenigen Teile des sogenannten Volkskörpers auch von der Fortpflanzung letztendlich auszuscheiden. Der Anspruch ist, wirklich Sozialpolitik zu betreiben. Ja, letztendlich läuft es darauf hinaus, dass alle eben gesund und funktionsfähig in einer Gesellschaft leben. Das ist die Konsequenz, über die man auch, glaube ich, gar nicht weiter streiten muss, die auch deswegen gar nicht weiter formuliert wird.
Man stritt auch nicht, man diskutierte, und zwar auch an den Universitäten in Deutschland über Volksgesundheit, Rassenreinhaltung und Zwangssterilisationen.
Ja, es ist fast an allen Universitäten ähnlich gewesen, dass es eben diese Arbeitskreise gibt, in denen eben dieses Gedankengut vordringlich dann auch propagiert worden ist. Um eben die Volksgesundheit zu heben, wenn man es eher aus einer sozialeren Richtung betrachtet, oder eben um einen eigenen gestellten Volkskörper herzustellen. Ich benutze mal die Sprache, wenn man das mal aus einer völkischen Richtung betrachtet.
Besondere Bedeutung erlangte 1900 der Arzt und Privatgelehrte Wilhelm Schallmeier. Er verfasste auf Grundlage der Vererbungsgesetze von Gregor Mendel den Aufsatz Vererbung und Auslese im Lebenslauf der Völker. 1903 folgte dann die Schrift Über die drohende körperliche Entartung der Kulturmenschheit. Mit diesen beiden Aufsätzen wurde Wilhelm Schallmeier zum führenden Vertreter der deutschen Rassenhygiene neben Arthur Blötz. Wilhelm Schallmeier wollte das Volk dadurch gesund halten, dass er die Nachkommen von Personen mit unterdurchschnittlichen negativ bewerteten Erbeigenschaften begrenzen wollte. So wollte Wilhelm Schallmeier eine angebliche Degeneration der Menschheit verhindern. Wie die Sozialdarwinisten vor ihm, machte er zivilisatorische Errungenschaften, vor allem sozialpolitische und medizinische Eingriffe in natürliche Entwicklungen, für diese Degeneration verantwortlich. Dazu forderte Wilhelm Schallmeier eine Erziehung zur Moral des Rassedienstes. Die notwendige Priorität der Erbgutförderung sei daher, so meinte Wilhelm Schallmeier, nur durch frühzeitige und emotionale ideologische Beeinflussung der Jugend zu erreichen. Als bevölkerungspolitische Maßnahmen, um die von ihm angestrebte Volksgesundheit durch Auslese zu erreichen, schlug er Folgendes unter anderem vor. Erstens, staatliche Elternschafts- und Nachwuchssicherung. Zweitens, eine Erbrechts- und Steuerreform zugunsten von Familien mit mehreren Kindern, die wir bis heute noch haben. Drittens, eine nach der Kinderzahl gestaffelte Beamtenbesoldung, die es ebenfalls bis heute noch gibt. Viertens, staatliche Gesundheitszeugnisse als Eheerlaubnis. Fünftens, erbbiografische Karteien, um künftige Generationen als fortpflanzungsberechtigt einstufen zu können. Und sechstens, unter Umständen Eheverbote, Zwangsasylierung und Sterilisation. Auch Letzteres gibt es heute noch. Bis Ende Juni 2009 war es transsexuellen Menschen noch verboten zu heiraten, beziehungsweise sie mussten sich zwangsscheiden lassen, wenn sie verheiratet waren. Gegen den Widerstand der CDU jedoch wurde dies vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt und musste aufgehoben werden. Die Zwangssterilisation und Zwangskastration allerdings besteht weiterhin, weil CDU und SPD dies nun einmal wollen. Transsexuelle sollen sich nicht vermehren. Das könnte die Volksgesundheit durcheinanderbringen. Doch wieder zurück zum geschichtlichen roten Faden. Es verwundert also nicht, dass es in Deutschland irgendwann zu einem Gesetz wie dem Gesetz zur Verhinderung erbkranken Nachwuchses kommen musste. Doch kam das Gesetz nicht allein aus der rechten konservativen Ecke. Auch aus der Arbeiterbewegung gab es Forderungen nach Gesetzen zur Erhaltung der Volksgesundheit durch eugenische Maßnahmen. Robert Krieg, Mitglied des Freundeskreis Paul Wulff, sprach auf der Leipziger Buchmesse im Rahmen der Vorstellung seines Buches Lebensunwert, Paul Wulff und Paul Brune mit Literatio Österreich über Zwangssterilisationen in der Nazizeit.
Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, das hat praktisch schon in der Schublade gelegen. Das ist eigentlich ein Gesetz was schon in der Weimarer Republik verabschiedet worden sein sollte. Und dann ist es halt als eines der ersten Gesetze während des Naziregimes verabschiedet worden. Der Hintergrund ist der, dass auch bis tief in die Arbeiterbewegung hinein die Vorstellung des neuen Menschen, des gesunden, rein rassigen Menschen eine ganz, ganz große Bedeutung hatte und dass deswegen eigentlich bis tief in die Arbeiterbewegung hinein dieses Bild vorherrschte, wir müssen unsere Rasse reinhalten. Und das haben die Nazis dann einfach nur, sag ich mal, systematisiert.
So hatte bereits im Juli 1923 das damals von der SPD geführte Land Thüringen der Reichsregierung zur gesetzlichen Regelung der Sterilisation aus finanziellen und wohlfahrtspolitischen Gründen, wie man das so schön nannte, geraten. Ein Jahr später, im Juli 1924, richtete der Sächsische Landtag unter anderem mit den Stimmen der SPD an die Dresdner Staatsregierung die Aufforderung, über diese Frage mit der Reichsregierung zu verhandeln. Doch ließ sich keine Mehrheit für ein Rassenhygieneprogramm auf Grundlage der Eugenik finden. Auch alle weiteren Versuche, die Eugenik in Deutschland einzuführen, blieben zunächst erfolglos. Meist scheiterten sie aber nur an der Zerstrittenheit der verschiedenen Weimarer Parteien. In der Krise des Weimarer Parlamentarismus war es 1932 die sozialdemokratisch-katholische Koalitionsregierung des größten deutschen Staates Preußen, die unvermuteterweise die Gesetzesvorbereitungen vorantrieb. Dabei hatte gerade das katholische Zentrum, also die heutige CDU, seit den frühen 20er Jahren ein Sterilisationsgesetz strikt abgelehnt und auf andere eugenische Politikbereiche, insbesondere die Eheberatung, abzulenken gewusst. Doch im Juli 1932 war es jedoch gerade die preußische Zentrumspartei, die für einen Gesetzentwurf über freiwillige Sterilisation verantwortlich war. Dieser Entwurf bildete die Grundlage des ein Jahr später, 1933, umgesetzten Sterilisationsgesetzes des Dritten Reiches. Damals wie heute rechtfertigte das Reichsinnenministerium die Zwangssterilisationen. Arthur Gütt vom Reichsinnenministerium äußerte sich am 26. Juli 1933 hierzu.
Deutsche Männer und deutsche Frauen, die Reichsregierung hat ein für die Zukunft unseres Volkes bedeutungsvolles Gesetz beschlossen. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Bevor ich auf den Inhalt des Gesetzes und seine Auswirkungen eingehe, ist es erforderlich, Ihnen etwas über die Gründe und die Vorgeschichte zu erzählen, die zu dem Gesetz geführt haben. Es ist eine leider bedenkliche Tatsache, dass zum Beispiel gerade oft Minderbegabte und Schwachsinnige sich erheblich stärker vermehren als die wertvollen Gruppen. Während die gesunde deutsche Familie, besonders der gebildeten Schichten, nur etwa 2 Kinder im Durchschnitt hat, weisen Schwachsinnige und andere erblich Minderwertige durchschnittlich Geburtenziffern von 3 bis 4 Kindern je Ehe auf. Bei einem solchen Verhältnis ändert sich aber die Zusammensetzung eines Volkes von Generation zu Generation, sodass in etwa 3 Geschlechterfolgen die wertvolle Schicht fast völlig verschwunden ist und nur noch Minderwertige übrig bleiben. Das bedeutet dann aber den Untergang und das Aussterben der hochwertigen Menschen und Familien. So ist die Zukunft unseres Volkes ernstlich bedroht. Es geht dabei eben um das Leben und Sterben der deutschen Nation. Wenn die wirtschaftliche Seite auch nicht ausschlaggebend sein darf, muss doch in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass für geistesschwache Hilfsschüler, Geisteskranke und Asoziale jährlich Millionen Werte aufgewandt werden müssen, die den gesunden, kinderreichen Familien durch indirekte Steuern entzogen werden. Ferner dürfen wir nicht vergessen, dass Verbrecher und arbeitsscheue asoziale Menschen zum großen Teil nach Berechnung von einzelnen Autoren sogar zu 30 bis 50% aus der Zahl der Schwachsinnigen und geistig Minderwertigen sich rekrutieren. Also auch Kosten und Belastungen, die unserem Volk daraus erwachsen, haben ihre Ursache ebenfalls in der angeborenen geistigen Minderwertigkeit. Weite Kreise des deutschen Volkes stellten daher die Forderung, durch Erlass eines Sterilisierungsgesetzes das biologisch minderwertige Erbgut auszuschalten. Da die Unfruchtbarmachung das einzig sichere Mittel ist, um die weitere Vererbung von Geisteskrankheiten und schweren Erbleiden zu verhüten, muss sie darum als eine Tat der Nächstenliebe und Vorsorge für die kommende Generation angesehen werden. Nicht die wirtschaftlichen Gesichtspunkte stehen also im Vordergrund, sondern das wahrhaft soziale Mitempfinden, weil jede im Gesetz aufgeführte Krankheit oder Geisteskrankheit ein unendliches Leid für den Kranken und seine Angehörigen bedeutet. So ist das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses daher eine entschlossene Maßnahme der Regierung, die unseren Volkskörper reinigen und die krankhaften Erbanlagen allmählich ausschalten soll. Um nun nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass die Unfruchtbarmachung eine Strafe für die unglückliche betroffene Person darstelle, ist bewusst davon abgesehen worden, das Gesetz mit der Sterilisierung oder Kastration von Verbrechern zu belasten.
Wie schon erwähnt, waren Zwangssterilisationen und Rassenhygiene keine Erfindung der Nazis. So musste man kein Nazi sein, um bei Zwangssterilisationen und Rassenwahn mitzumachen, was viele auch nicht waren. Doch Politik und Weltanschauung hin oder her. Ein Sterilisationsgesetz benötigt Menschen, die bereitwillig mithelfen, es umzusetzen. Menschen, die von solchen Gesetzen profitieren. Und da braucht man gar nicht weit zu suchen. Zum Durchführen einer Zwangssterilisation benötigt man Ärzte, und die musste man nicht lange überzeugen. Der Arbeitskreis Justiz Mannheim recherchierte zum Thema Ärzte im Nationalsozialismus, das in der offiziellen Geschichte der Stadt Mannheim keine Beachtung findet. In einer Sendung des Bermuda-Funks berichtet die Initiative von ihren Erkenntnissen.
Der Arbeitskreis Justiz und Geschichte im Nationalsozialismus in Mannheim e.V. hat in den Akten des Erbgesundheitsgerichtes in Mannheim recherchiert. Im Rahmen dieser Recherche fanden wir auch schriftliche Unterlagen über Ärzte. Aus diesen Unterlagen wird ersichtlich, dass die rassistische Medizin in der Nazi-Diktatur eine sehr wichtige Rolle spielte. Hinter dem sogenannten Sachverstand der nationalsozialistischen Medizin versteckten sich viele Ärzte. Ärzte standen an den Rampen der Konzentrationslager und entschieden, wer sofort umgebracht werden sollte und wer noch arbeitsfähig war. Ärzte standen an den Gaskammern und drehten den Gashahn auf. Dabei sahen sie durch ein Fenster ungerührt dem Todeskampf der unglücklichen Opfer zu. Ärzte betätigten sich als sogenannte T4-Gutachter und bearbeiteten rein nach Aktenlage bis zu 200 Psychiatriepatienten pro Tag. Bearbeiten heißt hier, sie entschieden über deren Leben oder Tod. Ärzte machten Versuche mit Häftlingen und nahmen deren Tod billigend in Kauf. Das Buch »Medizin ohne Menschlichkeit« von Alexander Mitscherlich beschreibt diese furchtbaren Taten, die Ärzte durchgeführt oder unterstützt hatten. Ärzte waren sich auch nicht zu schade, ihre eigenen Patienten anzuzeigen, um sie vor das Erbgesundheitsgericht zerren zu lassen. Eine ganze Medizinergeneration versprach sich, angesichts der Arbeitsmarktsituation von der zentralistischen NS-Gesundheitspolitik eine Verbesserung ihrer Lage und war empfänglich für die nationalsozialistische rassenpolitische Vorstellung einer selektionistischen Gesundheitspolitik. Diese Gesundheitspolitik sollte die Starken und sogenannten Erbgesunden fördern und die Schwachen und sogenannten Minderwertigen aussondern. Eine kostenminimierende Kollektivmedizin sollte den sogenannten Volkskörper als Ganzes in den Blick nehmen und ihn von den sogenannten kranken Organen oder Gliedern befreien. Die Frage, die sich heute stellt, was ist der Grund für das willfährige Mitmachen aller medizinischen Bereiche? Aufgrund unserer Recherchen waren nur weniger Handelnde als Staminazis, das heißt als ideologisch gefestigte Nationalsozialisten, auszumachen. Weshalb kooperierten die Ärzte mit dem menschenverachtenden System der Nazis? Man mag es nicht glauben. Die meisten Ärzte profitierten nämlich persönlich vom System. Sie profitierten finanziell oder unterlagen der Verlockung, Karriere machen zu können. Sterilisationen durchzuführen war eine von den Krankenhäusern und Belegärzten geschätzte zusätzliche Einnahmequelle. Auch die frei praktizierenden arischen Ärzte hatten klammheimlich ihre Vorteile gezogen. Nach der Verordnung über die Zulassung von Ärzten zur Tätigkeit bei den Krankenkassen vom 22. April 1933 durften jüdische Ärzte nicht mehr als Kassenärzte praktizieren. In den sogenannten Karlsruher Akten ist ein Verzeichnis der Kassenärzte in Mannheim enthalten. Es stammt wahrscheinlich von 1933, wobei arische und jüdische Ärzte getrennt aufgeführt werden. Arier gleich 155, davon 18 Frauen. Juden gleich 22, davon 0 Frauen. Für die verbleibenden arischen Ärzte war damit die jüdische Konkurrenz ausgeschaltet. Der Patientenzuwachs war für manche arische Arztpraxis ein wahrer Goldregen. Von dieser Arisierung der Patienten profitierten in Mannheim zum Beispiel zwei Kinderärzte. Wer die Adressbücher der damaligen Zeit vergleicht, kann Folgendes nachvollziehen. Anfang 1933 gab es 9 Kinderärzte. Davon verloren 7 Ärzte ihre Zulassung, da sie Juden waren. Die restlichen 2 Kinderärzte erhielten dadurch einen enormen Patientenzuwachs. Heute besitzen diese Ärzte prächtige Villen in der nobelsten Gegend in Mannheim. Sie selbst waren nie in der NSDAP, wie der Mannheimer Stadthistoriker Michael Karoli feststellte.
Doch nicht nur die Ärzte machten gerne und zahlreich mit. In allen Berufsgruppen konnte man mehr Geld verdienen, wenn die jüdische Konkurrenz ausgeschaltet wurde. Man musste also auch hier kein Nazi sein, um antijüdisch zu sein. Profitgier genügte völlig. So verdienten sich auch zahlreiche Psychoanalytiker, die ebenfalls in der Regel Ärzte waren, in der Zeit des Nationalsozialismus ein goldenes Näschen. Die vom jüdischen Arzt Sigmund Freud erfundene Psychoanalyse war schon damals in Deutschland sehr weit verbreitet. Durchgeführt wurde sie vor allem von jüdischen Ärzten und nur im geringen Maße von sogenannten arischen Ärzten. Zwar galt die Psychoanalyse als jüdisch und damit als volksschädigend, aber das konnte man ja umgehen. Auch die Nationalsozialisten wollten sich die Psychoanalyse zunutze machen, vor allem für Kriegspropaganda und psychologische Kriegsführung. Berlin war bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 eine Hochburg der Psychoanalyse. Ab 1933 galt die Psychoanalyse als jüdische Wissenschaft. Damals, zur Zeit der Machtergreifung, waren die deutschen Psychoanalytiker vereint in der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft. Die antisemitische Gesetzgebung forderte die Auflösung der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft oder die Arisierung der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft. Das führte in der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft zu einem Prozess der Ausgrenzung der jüdischen Psychoanalytiker. Die jüdischen Mitglieder wurden dazu gedrängt, die Gesellschaft zu verlassen und mussten fliehen. Das gelang nicht allen, einige wurden von den Nazis ermordet. Im Mai 1935 wurde auf Veranlassung des Reichsärzteführers Gerhard Wagner und des Reichsministeriums des Innern das Deutsche Institut für psychologische Forschung und Psychotherapie gegründet. Die Medizinalabteilung des Reichsinnenministeriums hielt die Psychoanalyse für eine nützliche Therapie und regte an, sich zur Gründung des neuen Instituts des Inventars des alten Berliner Psychoanalytischen Instituts zu bedienen. Und so schlossen sich 1936 die verbliebenen arischen Psychoanalytiker in Berlin zum Deutschen Institut für psychologische Forschung und Psychotherapie zusammen und baten Matthias Heinrich Göring, einen Nervenarzt und Vetter von Hermann Göring, die Leitung zu übernehmen. Göring übersiedelte nach Berlin und das neue Institut übernahm die Räume und die verbliebenen Mitarbeiter des alten Psychoanalytischen Instituts. Offizielles Ziel war es, eine neue deutsche Seelenheilkunde aus einer Verbindung aller drei psychoanalytisch fundierten Psychotheorien, also Freudianer, Jungianer, Adlerianer, in Verbindung mit verschiedenen anderen Forschungseinrichtungen zu bilden. Als Mitglieder des neuen Instituts konnten die Psychoanalytiker auch ihre private Praxis offiziell weiterführen, ohne die störende Konkurrenz der jüdischen Psychoanalytiker. Mit dem Auftrag, die deutsche Seelenheilkunde zu entwickeln, war das psychoanalytisch orientierte Göring-Institut die einzige Einrichtung in Deutschland, in der Psychotherapeuten ausgebildet wurden. Auch mussten Psychotherapeuten Mitglied im Göring-Institut sein, um ihren Beruf ausüben zu dürfen. Während des Krieges wurde dem psychoanalytisch orientierten Göring-Institut der Status der Kriegswichtigkeit zuerkannt. An der Kriegsführung war das Institut unter anderem durch Mitarbeit bei der psychologischen Kriegsführung und durch die Ausbildung von Militärpsychologen beteiligt. Psychoanalytiker verdienten sich durch ihre Mitarbeit am Göring-Institut und durch die Ausschaltung der jüdischen Ärzte nicht nur eine goldene Nase, sie konnten auch ihren Einfluss in Deutschland ausbauen. Es durften ja nur noch Psychotherapeuten praktizieren, die von ihnen ausgebildet worden waren oder im Göring-Institut Mitglied wurden. So war es nicht nur das Geld, das Psychoanalytikern Vorteile brachte, sondern auch die erhaltene Macht. Hierzu nochmals der Historiker Udo Engbring-Romang im Interview mit der Wüstenwelle Tübingen.
Das ist eine Haltung, die dem Forschenden die Macht verleiht, obwohl er die staatliche Macht dazu nicht hat, über die Befindlichkeiten und über die Lebensentwicklung anderer Personen, Menschen, Individuen, bis hin zu einzelnen ganzen Gruppen mitzuentscheiden oder diese Entscheidung zumindest vorzubereiten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Zerstörung des Göring-Instituts gründeten die verbliebenen ehemaligen Mitglieder der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft die Berliner Psychoanalytische Gesellschaft. Für das Göring-Institut interessierte sich, von rechtfertigenden Darstellungen der Beteiligten abgesehen, niemand mehr. Bis heute gibt es kaum Untersuchungen der genauen Rolle der Psychoanalyse im Dritten Reich. Und diese wird es wohl auch nie geben, ist doch bis heute die Psychoanalyse die mächtigste Psychoideologie unter Ärzten in Deutschland. Bis heute hält sie ihre volksverhetzenden Ansichten aufrecht, behauptet bis heute, Homosexualität und Transsexualität wären psychische Störungen und pathologisiert so ziemlich alles, ernennt alles zu psychischen Störungen, womit man irgendwie Geld verdienen kann. Randgruppe entdeckt, wird sie rasch pathologisiert, als krank eingestuft und viel Geld damit verdient. Aufgrund ihrer durch das Dritte Reich erlangten Stellung geben sie ja heute noch den Ton in den Krankenkassen und in den Ärzteverbänden an, wenn es um Psychotherapie geht. Damals wie heute wird die Psychoanalyse vor allem von Ärzten ausgeführt. Ärzte sind bis heute eine mächtige und reiche Gruppe. Vor allem die Nachfahren der Ärzte, die sich als Psychoanalytiker im Dritten Reich verdienten oder die Volksgesundheit durch Zwangssterilisationen aufrechterhielten, die Kinder dieser Ärzte sind auch heute noch reich durch das Vermögen, das sich ihre Väter oder Großväter durch die Ausschaltung der jüdischen Konkurrenz verdienten. Bis heute wird die Rolle der Ärzte im Dritten Reich heruntergespielt und versucht man uns glauben zu machen, dass nur eine kleine Anzahl wirklich die Gräueltaten der Nazis unterstützte. Doch wie schon erwähnt, musste man kein Nazi sein, um für Rassenhygiene und Volksgesundheit einzutreten. So kommt auch der Arbeitskreis Justiz in Mannheim zu einem anderen Ergebnis, was die Beteiligung der Ärzte im Dritten Reich betrifft.
Mancher mag daran glauben, dass es nur Einzelfälle gab, wie die Mediziner nach 45 selber gerne glauben machten. Fred Mielke, ein Mitarbeiter von Mitscherlich, erklärte 1948 auf dem Ärztetag in Stuttgart, dass die Zahl der an Medizinverbrechen unmittelbar beteiligten Ärzte verschwindend gering gewesen sei. Er sprach von etwa 300 bis maximal 400 Tätern unter den 90.000 in Deutschland tätigen Ärzten. Der Blick auf die vielfältige Übereinstimmung zwischen Medizin und NS-Regime, die Verstrickung der Ärzteschaft als Berufsgruppe, wurde durch diese Zahlendebatte jedoch völlig verstellt. Aus Sicht der Ärztekammer exakt das erwünschte Ergebnis. Dieses Ergebnis stimmt aber nicht. Was sich aus der Selbstgleichschaltung der Ärzteverbände 1933 herleiten lässt. Folgendes Telegramm sandte der Leiter des Ärztevereinbundes und Leiter des Hartmannbundes, Alfons Stauder, anlässlich des Zusammentritts des Reichstages am 22. März 1933 an Adolf Hitler. Zitat:
Die ärztlichen Spitzenverbände Deutschlands begrüßen freudigst den entschlossenen Willen der Reichsregierung, der nationalen Erhebung, eine wahre Volksgemeinschaft aller Stände, Berufe und Klassen aufzubauen und stellen sich freudig in den Dienst dieser großen vaterländischen Aufgabe mit dem Gelöbnis treuester Pflichterfüllung als Diener der Volksgesundheit.
Die Nationalsozialisten konnten 1933 kaum Schritt halten. So schnell vollzog die deutsche Ärzteschaft ihre Selbstgleichschaltung. Die Standesvertretungen ordneten sich dem neuen Regime völlig unter. Die Ärzteverbände begannen mit der Ausgrenzung jüdischer Ärzte, noch bevor dies verlangt worden war. Nicht weniger als 45% der deutschen Ärzte wurden Mitglieder der NSDAP. 26% traten der SA bei. Zum Vergleich, nur etwa 11% der Lehrer waren in der SA. 9% der Ärzte waren Mitglieder in der SS. Bei den Lehrern waren es im Vergleich nur 0,4%.
1945 dann, nach dem Ende des Dritten Reiches, wurde keinem einzigen Arzt oder Psychoanalytiker verboten zu praktizieren. Der Krieg war zu Ende, doch durch den Krieg geschädigte Menschen gab es zuhauf, die ärztliche oder psychotherapeutische Hilfe benötigten. Vielleicht musste das eine oder andere ehemalige NSDAP-Mitglied leichte Einschränkungen hinnehmen, doch ihren Beruf durften alle ausführen. Und so kommt es, dass die durch Psychoanalytiker und Medizin unterstützten Moralvorstellungen in der Medizin bis heute existieren. Und durch die Wiedergründung der alten Hitlerparteien und der SPD waren auch alle Parteien wieder da, die es 1933 schon gab. Ein wirklicher Wiederanfang oder ein echtes Umdenken hat deshalb in Deutschland nie stattgefunden. Etwas, das auch Robert Krieg im Gespräch mit dem Literradio bestätigt.
Ja, das ist eines der großen Phänomene in der Nachkriegszeit in Deutschland, in Westdeutschland vor allen Dingen, also in der Bundesrepublik damals, dass diese Leute ja bis auf wenige Ausnahmen nicht verfolgt worden sind. Das hat wahrscheinlich unter anderem damit zu tun, dass natürlich Ärzte und Juristen nach dem Krieg Mangelware waren, beziehungsweise man brauchte sie einfach. Man musste also auch mit ihnen wieder den neuen Staat aufbauen und dann hat man halt bei vielen darauf verzichtet, sie wirklich juristisch zu verfolgen.
Und so existiert der Geist von Volksgesundheit und Zwangssterilisation bis heute in den Köpfen vieler Menschen, ohne dass sie deshalb in Deutschland rechtliche Folgen fürchten müssen. Im Gegenteil, können sie sogar mit großer Zustimmung rechnen. Und deshalb kann ein Wolfgang Schäuble und sein Innenministerium bis heute die Zwangssterilisation von Menschen fordern, die der CDU nicht in ihr Weltbild passen. So kann im Kommentar des Innenministeriums vom 7. April 2009 zum transsexuellen Gesetz, der unter der Federführung der CDU und Wolfgang Schäuble entstanden ist, Folgendes stehen.
Weiterhin wird die dauernde Fortpflanzungsunfähigkeit des Betroffenen gefordert, jedoch ausnahmsweise nur insoweit, wie die dafür notwendige medizinische Behandlung keine Gefahr für das Leben oder einer schweren dauerhaften Gesundheitsbeeinträchtigung des Antragstellers darstellt. Gleichwohl kann auf die grundsätzliche Bedingung dauernder Fortpflanzungsunfähigkeit nicht verzichtet werden.
Transsexuelle müssen sich bis heute zwangssterilisieren lassen, um ihrem Geschlecht gemäß leben zu können. Das fordert nicht nur die CDU bis heute, sondern auch sogenannte Experten aus dem medizinischen und psychoanalytischen Lager. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses lebt bis heute, zumindest in den Köpfen gewissenloser Menschen, die nichts durch die Geschichte gelernt haben. Doch nicht nur das. Alle Gesetze des Dritten Reiches wurden so lange beibehalten, bis jemand ihre Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz einklagte. So war zum Beispiel auch Homosexualität bis 1992 in Deutschland strafbar. Ein Gesetz, das die Nazis 1938 eingeführt hatten. Dass man solche Gesetze nicht ändern musste und diese zusammen mit Staatsverträgen weiter existierten, weitere Gültigkeit besaßen, bestätigte das Bundesverfassungsgericht 1952.
Die Annahme eines solchen Rechtsbestandes gegenseitiger Rechtsbeziehungen setzt voraus, dass das Deutsche Reich als Partner eines solchen Rechtsverhältnisses über den 8. Mai 1945 hinaus fortbestanden hat. Eine Rechtsauffassung, von der das Bundesverfassungsgericht ausgegangen ist. Die rechtliche Struktur des staatlichen Partners hat sich freilich grundlegend gewandelt. Die Gewaltherrschaft brach zusammen. Das änderte aber nach herrschender und auch vom Gericht geteilter Auffassung nichts am Fortbestand des Deutschen Reichs und daher auch nichts am Fortbestand der von ihm geschlossenen internationalen Verträge.
Der Fortbestand des Deutschen Reiches. Ja, es bestand und besteht fort. In den Köpfen vieler Menschen und in unseren Gesetzen. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses hatte übrigens furchtbare Auswirkungen. Die Gesamtzahl der nach diesem Gesetz gerichtlich angeordneten und durchgeführten Sterilisationen wird bis zum Jahr 1945 auf bis zu 400.000 geschätzt. An den Eingriffen starben schätzungsweise bis zu 6.000 Frauen und 600 Männer. Heute leben noch rund 55.000 Betroffene. Bis Ende Juni 1965 wurden von den deutschen Behörden fast 4000 Anträge über die Wiederaufnahme von Verfahren in Erbgesundheitssachen entschieden. Also 4000 Verfahren, die sie auf das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses gründeten. Von diesen 4000 Verfahren führten jedoch nur knapp 1000, also nur etwa ein Viertel, zur Aufhebung der Sterilisationsentscheidungen, die im Dritten Reich gefällt wurden. In 3000 Verfahren wurde also noch 1965 das Vorgehen im Dritten Reich, das zur Zwangssterilisation führte, für richtig empfunden. Erst 1998 wurden noch rechtsgültige Beschlüsse aus der Zeit des Dritten Reiches zur Zwangssterilisation aufgehoben, durch das Gesetz zur Aufhebung von Sterilisationsentscheidungen der ehemaligen Erbgesundheitsgerichte. Entscheidungen zur Zwangssterilisation, die im Dritten Reich gefällt wurden, waren also bis 1998 rechtsgültig. Den Zwangssterilisierten wird bis heute der Verfolgtenstatus verwehrt, der ihnen eine Entschädigung nach dem Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung ermöglichen würde. Hierzu nochmals aus dem Interview des Literatios mit Robert Krieg, der Autor des Buches Lebensunwert, das sich mit NS-Psychiatrie und Zwangssterilisation beschäftigt.
Was wichtig ist, ist ja, dass das Gesetz der zur Verhütung erbkranken Nachwuchses zwar also nicht mehr zur Anwendung kommt, das ist auch eindeutig festgelegt, dass es nicht mehr zur Anwendung kommt, aber es ist nie offiziell aufgehoben worden oder zu einem Nicht-Gesetz, zu einem Ungesetz erklärt worden. Und das ist wahr. Und das ist auch irgendwie erstaunlich, aber ich denke, das hängt damit zusammen, dass wenn das Gesetz für nichtig erklärt würde, einfach nochmal eine ganz andere Prozesswelle dann doch auf die Bundesrepublik zurollen würde. Vermute ich zumindest.
Und nicht nur deshalb. Bis heute möchte man verhindern, dass sich bestimmte Minderheiten wie transsexuelle Menschen weiter fortpflanzen. Bis heute möchte man eine Rechtfertigung haben, Zwangssterilisationen fordern zu können. Sonst würden sich ja ungeliebte Minderheiten wie die Transsexuellen einfach vermehren und die deutsche Volksgesundheit bedrohen.
So ist die Zukunft unseres Volkes ernstlich bedroht. Es geht dabei eben um das Leben und Sterben der deutschen Nation.
Wie sieht unsere Arbeit aus? Jetzt ist es Sommer, im Keller unten, wo es zugegebenermaßen etwas kühl ist, haben wir eine Ausstellung aufgebaut, typisch Zigeuner, die im Grunde genommen einen Teil der Informationssicherheit herstellen möchte zu Fragen des Antiziganismus. Also Sie sind herzlich eingeladen, wann immer Sie wollen, die Ausstellung auch mal anzugucken. Sie ist noch nicht ganz fertig, aber 85%, denke ich, sind fertig, die Auskunft gibt über die Zigeunerbilder in der Politik, in der Wissenschaft, in der Kultur, im Film, in den Medien. Komplettiert werden soll sie im Herbst, wenn die Ergebnisse der Untersuchung zu den Lebenslagen und der Bildungswirklichkeit, das sind in Roma in Deutschland, mit dazukommen. Wir haben uns gedacht, dass man auf der einen Seite diese stereotypen Bilder hat, die sich quasi über die Lebenswirklichkeit drüber legen, ja? Dass man auf der anderen Seite dann unbedingt auch einen Blick auf die Lebenswirklichkeit braucht, um zu sehen, wie sich das denn wirklich darstellt. Und dazu werden im Moment gerade qualitative Interviews gemacht, quer durch Deutschland, um da auch ein Bild ausmalen zu können dazu. Das ist eigentlich im Moment so die Bürgerrechtsarbeit, die im Kulturhaus Rom Nocere angeboten wird. Dazu gehören sicherlich auch die ein oder andere Bildungsveranstaltung oder eben öffentliche Veranstaltungen, Dialogveranstaltungen dazu. Der Landesverband der Sinti und Roma, der seine Büroräume hier eben im Haus auch hat, hat im Prinzip drei Referate, die auch im Bereich der Diskriminierung oder Antidiskriminierung arbeiten. Das ist auf der einen Seite die Landesvertretung, die auch politisches Sprachrohr der Minderheit gegenüber der Mehrheit darstellt. Und die widmet sich insbesondere diesem Feld der Diskriminierung und macht auch Öffentlichkeitsarbeit und andere Aktionen dazu, um das deutlich zu machen. Weiterhin haben wir seit 20 Jahren jetzt eine soziale Beratungsstelle, die eben aus der Bürgerrechtsbewegung heraus für alle Fragen des täglichen Lebens zuständig ist, von Wohnen, Arbeit, Beruf, Auseinandersetzung mit Verwaltung, Behörden und so fort, und da die Menschen berät und unterstützt. Und in diesen Fällen, gerade wenn ich das Beispiel Wohnen nehme, ist natürlich auch eines, wo es ganz oft um Diskriminierung geht, und dann ist diese Arbeitsstelle natürlich auch mit da befasst. Gleiches gilt im Grunde für das dritte Referat, wo es um Bildung und Antiziganismus gibt, leider nur eine halbe Stelle für ganz Baden-Württemberg, wo wir intervenieren sollen bei Schulkonflikten, aber auch eben bei institutioneller Diskriminierung. Das heißt ganz konkret institutionell, wenn quasi die Verfahrensregeln beispielsweise einer Schule so aufgestellt sind, dass bestimmte Personen mit einem bestimmten Profil automatisch durch den Raster durchfallen. Und man kann in jedem Bericht des Europarates lesen, dass in Deutschland im Bildungsbereich Sinti und Roma in den Förderschulen, in den Sonderschulen und in den Hauptschulen überrepräsentiert sind und in den weiterführenden Schulen und Gymnasien unterrepräsentiert sind. Und da ist ein Segregationsvorgang mit drin, da wird eine Auswahl getroffen, wo man nicht ganz genau weiß, wie die zustande kommt, weil es die Kriterien sozusagen im Dunkeln liegen, die dafür sorgt, dass beispielsweise im Waldhof und im Zielgebiet, wo die Bayreuther heute waren, immerhin 20% der Kinder auf eine Förderschule gehen. In Mannheim insgesamt im Schnitt sind es 3%. Dort sind es 20%, landesweit in Baden-Württemberg sind es 2%. Ja, jetzt muss man sich fragen, warum ist das dort so, wie es ist? Und wir sagen, dort wird so etwas wie institutionelle Diskriminierung betrieben. Eine mittelbare Diskriminierung aufgrund der konkreten Bildungsarbeit, die dort auch betrieben wird. Okay, das ist ein Schwerpunktthema natürlich im Bildungsbereich. Und das andere ist natürlich, dass wir auch versuchen, unsere Erfahrung, die wir machen, wenn es um Rassismus, Antiziganismus, wenn es um Beschämungen, Beleidigungen und so weiter geht, dass wir diese Erfahrung eben auch weitergeben wollen in Bildungsseminaren und auch in Bildungsprojekten bearbeiten. Einmal für die Mehrheitsbevölkerung und auf der anderen Seite natürlich auch für die eigenen Menschen, weil die ja auch Auswege brauchen aus diesem Dilemma, in das sie meistens unverschuldet reingeraten sind. Insgesamt kann man vielleicht sagen, dass sich die Leitziele oder Perspektiven unserer Arbeit eben daran ausrichtet, wie es der Minderheitenvertrag auch im Prinzip vorgibt, gegen diese Ausgrenzung und Benachteiligung vorzugehen und sich dafür einzusetzen, dass es tatsächlich eine Chancengleichheit gibt. Und ich denke, aus unserer Seite ist auch ganz klar, dass wir immer mit solidarischem Blick aus Sicht der Betroffenen unsere Arbeit definieren. Nicht neutral am Schiedsgericht irgendwo sitzen, sondern wir sind auf der Seite derer, die Benachteiligung erfahren. Das Gleiche gibt es natürlich in anderen Bereichen auch, wo institutionell durch Verwaltungsverfahren und anderes Menschen benachteiligt werden. Die drei Punkte sollen uns nochmal deutlich machen, dass Antidiskriminierungsarbeit in erster Linie etwas ist, und das, glaube ich, muss man begriffen haben, das zielt ja nicht auf die Verursacher, auf die Diskriminierer. Ja? Die Mehrheit derer, die es tun, die haben das Problem. Aber sie machen den anderen die Schwierigkeiten damit. Die müssen erkennen, die Mehrheit muss erkennen, dass sie da auf dem falschen Weg ist. Und das ist egal, ob das jetzt irgendwie unmittelbare Diskriminierung ist von einzelnen Menschen oder ob es institutionell ist. Diese Seite, die diskriminiert, die muss ein Unrechtsbewusstsein entwickeln, die muss sich klar darüber werden, was sie tut und warum sie es tut. Es kann sein, dass sie dabei Hilfe braucht, die kann sie auch bekommen, aber ändern muss sie sich. Und dieser Fakt muss, glaube ich, klar sein, und das ist in der Öffentlichkeit nicht immer so. Da wird dann immer von Integrationsdefiziten, Integrationsunwilligkeit und anderen Dingen gesprochen, um zu sagen, ja, es sind doch die. Ja? Und dann kann man weitermachen wie bisher. Das ist ein Punkt, den wir immer sehr deutlich machen in unserer Arbeit. Und der zweite Punkt ist natürlich auch klar, man muss dann einen harten und kritischen Dialog führen, wo man auch sagt, es geht darum, auch den anderen in seiner Verschiedenheit anzuerkennen. Ja, nur wenn dieser Standard klar ist, dann ist man wirklich im Gespräch, sonst redet man einander vorbei. Dass es politisch-öffentliche Gespräche gibt mit der Politik, Landtagsabgeordneten, Gemeinderäten und so fort, dass wir auch Forderungen aufstellen, dass wir auch zu diesem Minderheitenbericht veröffentlichen, also unseren Teil dazu beitragen, dass wir auch, wenn es Vorfälle gibt, in die Öffentlichkeit gehen, sie skandalisieren, diese Vorfälle, und auch wenn es eine Chance gibt, sie juristisch verfolgen. Der dritte Punkt, der dann oftmals so ein bisschen wegrutscht, wenn man so richtig am aktiv sein ist, ist eben auch da, dass man oft vergisst, was passiert eigentlich mit denen, die da tagtäglich manchmal diskriminiert werden. Wer hilft denen? Wer hilft denen auch für sich, sowas wie Handlungsstrategien zu entwickeln, um sie stärker zu machen, um in vielleicht anderen Situationen auch besser reagieren zu können? Und das ist eigentlich der dritte Teil, der dritte Punkt unserer Arbeitsschwerpunkte. Ja, ich zeige jetzt dann nochmal zwei Fälle. Wenn Sie, wir haben ja immer nochmal die Frage, braucht man eine Antidiskriminierungspolitik? Und ich denke, die Aktivitäten, die wir schon gezeigt haben, wo wir gesprochen haben, zeigen, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Pfeiler und Elemente einer solchen Arbeit gäbe. Und da denken wir, dass es eben ganz notwendig ist, wirklich eine Struktur hinzubekommen, wo die Kommune auch sagt, dafür stehen wir, das sind unsere Richtlinien, die tragen wir mit. Und ich denke auch, dass die folgenden Fälle nochmal zeigen, jetzt einfach exemplarisch als Beispiele, dass es sowas braucht wie eine Richtlinie, wo man auch jemand dazu verpflichten kann, bestimmte Dinge nicht zu tun. Ja, Wohnen und Nachbarschaft, Sie haben wahrscheinlich das Flugblatt schon gelesen. Das liegt jetzt schon eine Weile zurück, 2004. Das ist ein Teil der Realität, wenn Sinti- und Roma-Familien Wohnung auf Wohnungssuche sind. Ja, das ist nicht immer Flugblattaktion, nicht immer steht die Nachbarschaft zusammen und verschließt die Türen und macht negative Informationspolitik. Aber wenn man erkannt wird, dann hat man ganz schlechte Chancen. Deswegen versuchen viele, sich auch nicht zu outen, in irgendeiner Weise eine Wohnung zu bekommen. Das andere Das ist auch ein Beispiel, wie es eigentlich fast alle Antidiskriminierungsbüros im Moment betreiben, wo sie Untersuchungen machen mit Diskothekenbesuchen und so weiter, ob man da reinkommt oder nicht, wenn man vielleicht eine schwarze Hautfarbe hat oder sich sonst wie als nicht-deutsch zu erkennen gibt. Das passiert sehr viel in Sinti und Roma in Mannheim, in Restaurants, in Gaststätten. Man lässt sie nicht rein oder man schmeißt sie raus. Okay, was für Konsequenzen soll man denn daraus ziehen, wenn man jetzt so die zwei Fälle haben, aber auch das Vorhergesagte zusammensieht? Wenn man solche Richtlinien braucht, dann muss man sich einmal deutlich machen, man braucht es auf der individuellen Ebene, dort wo Einzelne sich so ein Verhalten zu Schulden kommen lassen, ob sie Anweisungen geben, ob sie belästigen, ob sie tatsächlich ungleich behandeln, sei dahingestellt, dass es eine strukturelle Ebene gibt, wo Verwaltungshandeln, Gesetze, Vorschriften vor allem maßgebend sind und dass es auf der anderen Seite drittens auch nochmal die politische Öffentlichkeit gibt, die, sag ich mal, beim Gemeindeparlament anfängt und beim Stammtisch aufhört. Ja. Und überall dort wird eben auch gesprochen darüber, was für ein Gesicht Mannheim hat. Es wird uns immer als offen, als interkulturell, als plural dargestellt. Ist es zu großen Teilen auch, aber, okay, ich lasse es einfach offen. Ich denke, das sind genau die Momente, wo man dann vielleicht nicht drüber spricht oder eben in einer negativen Weise über jene drüber spricht, denen man diese Chancen nicht gibt. Da muss ich es nochmal deutlich machen, dass im Grunde genommen von den benachteiligten Gruppen geht es nicht nur darum, dass man sagt, naja, in der Schule ist irgendein Problem. Sondern es geht eigentlich darum, dass diese benachteiligten Gruppen meistens in Situationen leben, wo es um Mehrfachbelastungen geht und wo sie in allen wichtigen Lebensbereichen im Grunde genommen eingeschränkt sind, insbesondere wenn es um eine rassistische Diskriminierung geht. Ja, wenn es um dieses Stigma geht, dass man erkennt, woher man kommt, dann müssen wir uns einfach auch diese unterschiedlichen Bereiche angucken, nicht nur sagen, ja, mal machen wir was im Bereich der Bildung, dann wird sich schon richten, die Zukunft wird sich alles verändern, sondern man muss die Strukturen, die Bedingungen zu Hause, in der Nachbarschaft eben genauso im Blick haben, in der Kultur, in der öffentlichen Darstellung, in der Chance teilzunehmen. Und ich denke, diese Integrationsleistungen kann man nicht einfach dann diesen Gruppen zusprechen, die müssen tatsächlich erbracht werden von der Mehrheitsgesellschaft in ihren Einrichtungen.
Jetzt die weiteren Termine im Romnocare, die mir bisher bekannt sind. Am 16. September wird es ein Konzert geben. Am 23. September gegen 18 Uhr der zweite Themenabend zum Thema Zigeuner im Film. Gezeigt wird der Film Der Goldene Kompass, Autor und Regie Chris Weitz und eine Einführung mit Egon Schweiger. Am 25. September von 11 bis 18 Uhr das nächste Fachseminar, eine Fortbildung für Bildungslotsen. Diese Fortbildungsseminare richten sich an Personen, die für Themen und oder Einrichtungen der Sinti und Roma tätig sind oder tätig werden wollen. Die Gruppengröße von 4 bis 12 Personen ist ein optimales Lernumfeld. Die Fortbildungsmodule 1 bis 5 müssen nicht in Reihenfolge gebucht werden. Am 30. September um 18 Uhr eine Buchvorstellung mit einer Rückkehr ist nicht zu rechnen, die Geschichte der Verfolgung der Sinti und Roma in Mannheim. Im März 1943 wurden fast alle in Mannheim lebenden Sinti und Roma in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Die meisten wurden dort ermordet und nur wenige kehrten nach Mannheim zurück. Die Geschichte der Verfolgung, ihre Vorgeschichte und ihre Nachgeschichte ist in einem Buch zusammengestellt worden. Der Autor Udo Engbring-Romang, Verfasser einer Reihe von Veröffentlichungen zu zum Thema der Verfolgung von Sinti und Roma wird das Buch vorstellen und steht für Fragen zur Verfügung. Eintritt frei. Am 14. Oktober wird es einen weiteren Themenabend Argumentationshilfen gegen Antiziganismus und gegen Rassismus geben. Weitere Informationen auf der Webseite des Landesverbandes.